12, Hermes, der Sohn des Griechen, und das Gesicht am Sabbat. Hermes fühlte sich zu Jesus hingezogen. Johannes war sprachlos, wie schnell Hermes Jesus verstand, und so erlebte er aufs Neue die Kraft und Macht der Liebe, die Jesus in seiner Freiheit offenbarte. Hermes ließ ein gutes Mahl richten und sagte zu Zebedäus: Mein Freund und Bruder, heute seid ihr meine Gäste, und morgen will ich mich euren Sitten unterordnen. Machet mir die Freude und saget nicht nein, sagte Zebedäus. Hermes, du treuer Freund und Bruder, ab heute bin ich von allen gesetzlichen Gepflogenheiten befreit. Und so lange und so oft ich in deinem Hause weile, brauchst du auf mich und meine Söhne keine Rücksicht mehr zu nehmen. Denn wir sind heute durch wunderbare Ereignisse in ein anderes Sein und Denken geführt worden. Dieser Sturm und dieses Wetter vermochten uns nicht einmal nass zu machen, geschweige denn uns Schaden zuzufügen. Sprach Hermes: Meine Leute wurden von einem Fischer gewarnt, darum sind auch wir vor ernstem Schaden bewahrt geblieben. Sagte Jesus: Alle Fischer wurden gewarnt, aber leider sind nur wenige der Warnung gefolgt. Und so haben sie auch den Schaden zu tragen. Sprach Johannes: Ich, Tor, ließ mich aufhalten, als du mich aufgefordert hattest, alle zu warnen. Hermes ließ sich nun alle Vorgänge schildern und wandte sich am Ende zu Jesus: Ich wollte, ich könnte dir auch so ein Freund sein, wie mein Vater dir es war. In seinem letzten Schreiben an mich fordert er mich auf, dich zu suchen und um deine Freundschaft zu werben, um meines und der anderen Heiles willen. Verzeih mir, du Freund der Menschen, dass ich es bis jetzt noch nicht tat. Aber nun will ich alles nachholen. Mein Freund Hermes, wer wie du das Werk der Liebe, das dein Vater begann, im gleichen Geiste fortsetzt, der ist schon mein Freund und auch Bruder. Es bedarf dazu keiner Worte mehr. Darum bin ich auch mit diesen meinen Brüdern zu dir gekommen. Jesus, du würdigst mich deiner Freundschaft, und ich bin doch ein so harter Mensch gewesen. Nun aber, wo ich dir in deine Augen schauen darf, ist mir, als lebte ich in einer anderen, besseren Welt. Hermes, ich sage dir, einen Himmel sollst du erleben, aber nicht außer, sondern in dir. In mir bietet dir der ewige und wahre Gott ein Leben an, das dich in allen Lebenslagen tragen wird, dass du nur Grund zum Loben und Danken haben wirst. O Jesus, du nennst mich Freund. Wie glücklich machst du mich, da ich doch ein Heide und kein Jude bin. Hermes, ich nenne alle Menschen meine Brüder. Mein Bestreben geht auch nur dahin, allen Menschen ein Mittler und Vermittler zu sein. damit das Gottesleben allen zum ewigen Heile werde. Bald war das Mahl fertig, und Johannes erlebte, wenn auch nur als Zuhörer, Dinge, die ihm bisher völlig fremd waren. Hermes war ein kluger und weitgereister Mann. Ohne viel zu fragen, verstand er Jesus. So verging unter anregenden Gesprächen der Tag und der Abend. Am frühen Morgen schon besuchten alle eine liebliche Anhöhe, und Jesus bat seine Begleiter mit Andacht den Aufgang der Sonne zu beobachten und alle Anzeichen zu beachten, die der werdende Tag brächte. Auch Hermes war ein Naturfreund, darum sagte er zu Jesus, als die Sonne schon hoch am Himmel stand: Freund, schon oft habe ich den Aufgang der Sonne beobachtet, aber was ich heute schaute, schien mir doch nicht ganz natürlich zuzugehen. Zum Beispiel schob sich vor die aufgehende Sonne eine Wolkenbank, die die Form eines Krokodils hatte. Als die Sonne höher und höher stieg, konnte wohl die Wolke der Sonne nichts mehr anhaben, aber das herrliche Sonnenlicht war getrübt und hatte einen rötlich-gelben Schein. Auch die Tiere, die Wasser suchten, waren erregt. Nein, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Hermes, es ist gut, dass du dieses gesagt hast. Denn unsere Freunde haben dies nicht bemerkt. Kannst du dir diese natürlichen Vorgänge erklären? Nein, lieber Freund, ist denn da überhaupt etwas zu erklären? Wolken nehmen ja allerhand Formen an. Aber merkwürdig war doch das Benehmen der Tiere. Schon in dem Benehmen der Tiere erleben wir, dass diese Vorgänge, die nur die erleben, die mit der Natur vertraut sind, Ursachen haben müssen. Und diese Ursachen liegen in den Naturgeistern, die alle noch ihrer Löse harren. Die Wolkenbank war die Veranlassung. Denn in ihr haben sich viele Zerstörungsmächte gesammelt. Und Schuld daran sind die Verkehrtheiten der jetzt lebenden Menschen. Unsere Erdsphäre ist überfüllt von finsteren und nach Zerstörung trachtenden Mächten. Diese üben einen schlimmen Einfluss auf Menschen aus. Und diese wiederum werden zum Medium oder Mittler derer, die nicht wissen, dass sie beeinflusst sind. Was wäre gestern geschehen, wäre ich nicht Wächter oder Hüter gewesen? Wenn diese Mächte könnten, würden sie uns auch am heutigen Tage viel zu schaffen machen. Aber mein Vater im Himmel hat auch Vorkehrungen getroffen, dass der Wille dieser Wesen durchkreuzt wird. Später, wenn ich keine Rücksicht mehr auf die anderen zu nehmen brauche, wird noch manches geoffenbart und viel Licht darüber verbreitet werden. Dann aber bleiben wir im Hause, um kein Ärgernis mehr zu erregen, da der Feind alles Lebens sehr tätig ist. Für Johannes waren dies alles Dinge, die er nicht verstand, die ihm aber stark zu denken gaben. Und immer deutlicher trat ihm das bisherige Leben seiner Mutter und vor allem sein eigenes vor seine geistigen Augen. Wenn es so war, wie Jesus es schilderte, dann hatte ja nicht die Mutter Schuld, sondern die sie beeinflussenden Wesen. Nun galt es, die Aufgabe zu lösen, dass seine Mutter sich nicht mehr beeinflussen ließ. An diesem Sabbat wurde viel gesprochen von dem Leben aus Gott und in Gott. Und Jesus brachte alles so natürlich vor, dass es den anderen nicht im geringsten langweilig, sondern höchst fesselnd war. Zu Johannes sagte er noch: Johannes, wolle du nichts über das Knie brechen, denn von deiner Mutter darfst du gar nichts verlangen. Du selbst musst tätig sein. Und je mehr du die Sphäre um dich reinigst, wird auch aller niedere Einfluss aufhören. Alles in der ganzen Unendlichkeit ist nach Gesetzen geregelt. Darum achte nur auf dich, dass dir nicht bewusst oder unbewusst Dinge unterlaufen, die dir oder den deinen Ärgernis erregen. Nimm dir an mir ein Beispiel. Alle Kämpfe, die ich zu bestehen hatte, mussten sein. Denn dadurch sind alle diese Dinge aus meiner Seele zu Stufen geworden, die in meine innere Welt führen und dort ein Leben aus Gott schaffen, damit ich nun alles, was ich tue, aus diesem Gottleben wirke. Solange aber in meiner inneren Welt noch Dinge herrschen, die meiner Ich-Seele gehören, ist das Leben aus Gott oder der Lebensanteil aus Gott noch nicht das freie Eigentum meiner inneren Welt. Und ich kann noch sehr von außen beeinflusst werden. Beeinflussung aber soll dazu dienen, uns nach innen und außen zu festigen und zu reinigen. Johannes hatte dieses gut verstanden und in ihm herrschte große Freude. Aber Hermes sagte: Jesus, du lieber guter Mensch und Freund, wenn 1000 Menschen mir dieses erzählen würden, ich könnte es weder glauben noch fassen, aber deine Worte sind Licht und Leben. Ich sehe und fühle die Wahrheit deiner Worte. Warum können denn die anderen Menschen dieses nicht fassen? Oder gar selbst finden? Mein Freund Hermes, diese Wahrheit ist uralt. Unsere Weisen vertreten diese auch heute noch. Aber wenn die Priester und auch eure Priester so natürlich redeten, würde ihr Nimbus bald verschwinden. Je geheimnisvoller und unverständlicher sie sich vor dem Volke geben, umso nötiger machen sie sich ihm. Das Volk aber braucht jemanden, an den es sich halten kann, und so sind alle diese Zustände entstanden. Nimm dem Volk seine Priester, und es ist geschlagen. Für lange Zeit. Darum ist die Einung eurer Seele mit dem eigenen Geist so wichtig, weil der ewige Gottesgeist eurem Geist alles übermitteln möchte. Niemand kann aus dem Geiste zeugen, der ihn nicht zuvor empfangen hat. Könnt ihr euch nun erklären, dass die Priester eurem geweckten Geiste nicht mehr das geben können, wonach er hungert? Siehe, Johannes, die Sehnsucht, die dich zu mir trieb und noch treibt, ist aus dem Geiste, der in deiner Seele die Schwingen heben möchte, um das zu empfangen, was ihm deine eigene Seele nicht geben kann. Freilich, jetzt könnt ihr nicht alles fassen, aber bald werdet ihr euch freuen und ein neuer Abschnitt eures Lebens wird beginnen. Die Trennung von Jesus fiel diesmal Johannes nicht schwer. In seinem Herzen war Hoffnung und in den kommenden Tagen wandelte sich sein Wesen. Mutter Salome hatte keinen Grund mehr, sich über ihren Sohn zu ärgern. Jetzt hatten auch Zebedäus und Jakobus, wenn sie beim Fischen waren, Gelegenheit, sich über Jesus auszusprechen. Der Verkehr mit Simon aus Kana wurde reger und Jesus galt schon in ihren Reden und Versammlungen als der kommende Messias. Johannes teilte diese Meinung nicht, denn nach seiner Ansicht würde ein Messias, der das hoffende Volk enttäuschen würde, es ärmer statt reicher machen. Da hatte er, als er an einem Sabbat so recht sich in das Leben Jesu vertiefte, eingesehen. Vor seinem geistigen Auge gestaltete sich ein wunderbares Bild. In einer großen Halle, getragen von herrlichen Säulen, befanden sich viele, viele Menschen. Ihre Kleidung war nicht nach der Judenart, aber durchgehend weiß. Unter ihnen war ein alter, mit einem großen weißen Bart geschmückter Mann. Dieser sprach zu den Versammelten, Väter und Kinder: Endlich ist es möglich, dass wir uns verständigen können. Wohl sind unsere Kleider mit dem Zeichen der Reinheit geschmückt. Aber unser Verlangen nach der Quelle alles Lebens ist noch nicht gestillt. Immer werden wir von herrlichen Lichtwesen vertröstet auf die heilige Zeit, die nun angebrochen sei. Aber das ist auch alles. Wer von euch kann etwas Näheres sagen und bekunden? Da trat in die Mitte ein ganz junger Mann, sah sich um, ob auch alle versammelt seien, und sprach: Ihr Väter und Urväter, wir sehen mit Ehrfurcht auf zu euch und erwarten von euch das Zeugnis, das uns das wahre Leben künden soll. Und soeben mussten wir hören, dass auch ihr vertröstet werdet. Woran kann dies denn liegen? Sind wir doch mit den Kleidern angetan, die uns das Höchste verheißen? Wohl sehen wir den Lichtmenschen, wie er immer strahlender wird. Wir sehen aber auch die schwarzen Vögel, die ihn immer stören. Saget, ihr Väter und Urväter, könnten wir dem Lichtmenschen nicht helfend zur Seite treten? Sprach der ehrwürdige Greis: Wohl hast du recht gesehen. Aber wir haben keine Anweisung dazu. Unsere Hoffnung ist wohl auf den Lichtmenschen gerichtet, aber er ist Mensch und wir sind Geister. Sprach der junge Mann: Väter, ich lasse mich nicht länger vertrösten. Denn wir haben kein Verbot erhalten, den Menschen beizustehen. Ich sehe ihre Not und wie ihre Seelen mehr und mehr verkümmern. Ich sehe aber auch, wie der Lichtmensch viele Seelen mit seinem Lichte stärkt. Auf der Erde war es uns das Höchste, mit unserer Liebe Diener sein zu dürfen. Und hier im seligen Leben sollen mich nur die Zustände in unserem Sein und Leben befriedigen? Dieser Lichtmensch hätte es doch gar nicht nötig, auf der dunklen Erde sich abzumühen, denn sein Kleid überstrahlt unsere Kleider hundertfach. Mein Sohn, sprach der Alte, ich verstehe deine Ungeduld nicht. Da wir von den Lichtwesen nur den Auftrag haben, den Lichtmenschen ja nicht aus den Augen zu lassen, hat die dunkle Erde doch über genug Schatten auf unsere Seele geworfen. Da trat ein Lichtwesen in ihre Mitte. Auch wir dürfen das Ringen des Lichtmenschen nicht stören. Da der Feind alles Lebens dieses nicht dulden und den Lichtmenschen noch mehr bedrängen würde. Aber etwas anderes wäre es, wenn die Menschen dieser dunklen Erde ihn unterstützen würden. Unser Wesen ist losgelöst von der Erdgebundenheit. Die Erdmenschen aber müssen ihre Fesseln selber lösen, mit dem Licht, das der Lichtmensch allen reichen wird, wenn seine Zeit gekommen ist. Darum will ich aus der mir von Gott verbliebenen Macht den Feind alles Lebens rufen. Da stand im Nu ein kräftiger Mensch unter ihnen. Und das Lichtwesen sagte, ich habe dich gerufen aus der mir verliehenen Macht und Freiheit und frage dich vor dieser Versammlung seliger Geister, warum bedrängt ihr den Lichtmenschen, der mit den Menschen die besten Absichten hat? Es ist den Seligen unverständlich, wie Wesen deiner Art ein Interesse daran haben, den Lichtmenschen in seiner Entwicklung zu hemmen, sprach der Feind. Es ist mein gutes Recht und meine Absicht, den Lichtmenschen, der doch alles in allem Gott selber ist, vollständig zu erledigen. Und daran kann mich auch Gott selbst nicht hindern, trat der frühere Sprecher vor. Wer du auch sein magst, ein derartiges Ziel steckt sich kein Ewigkeitswesen. Wo soll denn die Schöpfung hingeraten, wenn alles so denken wollte? Der Lichtmensch hat Absichten, die offen und klar sind, und es ist das größte Unrecht, diese Absichten zu stören. Wenn ich es mir recht überlege, könnten auch wir, dir und deinen schwarzen Dienern, einen Riegel vorschieben. Das könnt ihr eben noch nicht. Und darum gilt mein Kampf in der Hauptsache dem Lichtmenschen. Denn gelingt es ihm, sein Ziel zu erreichen, dann muss ich auch euch fürchten. Und meine Macht geht zu Ende. Dass dieses aber nicht geschieht, das lasset meine Sorge sein. Denn die Gottheit lässt mich auch nicht ihre Absichten durchschauen, sagte der Lichtengel. In diesem Hochmutsengel ist keine Vernunft noch Schonung. Darum lasset ihn wieder gehen und ihr, die ihr Bewohner eines schönen Paradieses seid, lasset den Dingen ihren Lauf. Wenn alles vollbracht sein wird, sieht alles anders aus. Denn dann ist der Lebensfeind der Geschlagene. Wir aber müssen zu allem schweigen. Langsam verging das Gesicht. Und Johannes dachte, o Jesus, das ist auf dich und deine Sendung gemünzt. An diesen Sabbat werde ich noch oft denken. Wer wird mir das rechte Verständnis dafür geben?